Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Risiko und Nebenwirkung. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, über das aber oft noch viel zu wenig gesprochen wird: Endometriose. Bevor wir einsteigen, ein kleiner Hinweis: Anja, die diesen Podcast sonst mit mir moderiert, ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Wir haben ihren Platz kurzerhand neu vergeben, denn heute ist ebenfalls eine Anja zu Gast. Das verändert also nicht ganz so viel für euch. Jetzt aber zurück zum Thema der heutigen Folge. Aktuelle Zahlen zeigen nämlich, dass die Zahl der stationären Behandlungen von Patientinnen mit Endometriose in den letzten 10 Jahren um rund 50% gestiegen ist. Aber was genau steckt eigentlich hinter der Erkrankung? Warum dauert es so lange, bis sie erkannt wird? Und wie lebt es sich mit Endometriose im Alltag? Darüber spreche ich heute mit unseren Gästen. Dr. Benedikt Schäfgen, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am UKM Endometriosezentrum. Und wie schon kurz angeteasert, mit Anja, die selbst betroffen ist und ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilt. Schön, dass ihr beide heute da seid.
Der Gast.
Ja, guten Tag. Ich bin Benedikt Schäfgen. Ich bin Oberarzt hier in der Frauenklinik am UKM in Münster und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Endometriose. Das heißt, ich betreue sowohl die Endometriose-Sprechstunde, bin auch der Koordinator unseres Endometriose-Zentrums und in der Forschung aktiv, gemeinsam mit den Arbeitsgruppen unserer Grundlagenwissenschaft und auch der Schmerzforschung, so dass ich hier auch im Rahmen der klinischen Forschung aktiv bin.
Hallo, ich bin Anja, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe meine Diagnose zu Endometriose und Adenomiose vor ungefähr 3 Jahren bekommen und ja, versuche seitdem damit zu leben.
Sehr schön. Ja, schön, dass ihr da seid. Herr Schäfgen, wenn Sie Endometriose vielleicht einmal erklären müssten, was würden Sie sagen, wie kann man Endometriose in 3 Sätzen beschreiben?
Endometriose ist definiert letztlich als das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle, wo sie eigentlich hingehört. Und dieses Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen kann eben zu Beschwerden führen. Das Typische ist eben, dass die Patientin davon eben im Rahmen ihrer zyklischen Hormonschwankungen Beschwerden bekommen, typischerweise eben Unterbauchschmerzen während ihrer Menstruation. Die Endometriose wird aber auch als das Chamäleon der gynäkologischen Erkrankungen bezeichnet, weil sie sehr, sehr viele verschiedene Symptome hervorrufen kann. Letztlich kann fast jedes Organsystem des Körpers von Endometriose befallen werden. Deswegen ist die Krankheit eben auch so vielschichtig und häufig auch nicht einfach zu diagnostizieren. Und wir sehen tatsächlich in unserer Sprechstunde Patientinnen, die sehr, sehr unterschiedliche Beschwerden haben. Das Leitsymptom ist, wie gesagt, häufig eben so ein zyklischer Unterbauchschmerz. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Symptome, die damit einhergehen können.
Ja, Chamäleon klingt ja schon nicht ganz so einfach zu diagnostizieren. Anja, wie war das denn bei dir? Wo hast du denn das erste Mal gemerkt, irgendwie stimmt da was nicht? Das sind vielleicht nicht nur normale Menstruationsbeschwerden.
Also ich habe als Teenager das schon mal gemerkt, als junge Frau, habe damals aber die Pille genommen. Damals hat meine Gynäkologin gesagt, ich sollte doch einfach durchnehmen und nie eine Pause machen, also diese Abbruchblutung. Und dann waren halt meine Beschwerden auch weg, weil naja, es gab ja auch keinen Grund dafür, sage ich mal. Ich habe dann aber vor einigen Jahren die dann abgesetzt, weil ich schwanger werden wollte. Und dann ging es halt los mit starken Schmerzen. Nicht nur während der Blutung, sondern auch davor schon. Rückenschmerzen, Übelkeit, Durchfällen, zur Periode, aber auch zu anderen Tagen, Schwindel, Ohnmachtsanfälle. Alles, was dann mit, mit den starken Schmerzen mit zusammenkam. Also, dass dann so der ganze Körper einfach irgendwie dann auch ausgegangen ist, weil er einfach dann überfordert war mit dem Existieren eigentlich schon.
Herr Schäfgen, wie ist das denn, also kann man das, passt das, was Anja erzählt, so von dem, was Sie auch so in der Klinik mitkriegen an der Beschreibung, und wann kommen denn die meisten Patientinnen dann bei uns ans Endometriosezentrum, so in welcher Altersspanne?
Also die Beschwerden, wie Anja die beschrieben hat, sind tatsächlich sehr, sehr typisch. Es ist nicht selten so, dass die Patientinnen beschreiben, dass sie eben unmittelbar nach der ersten Menstruation oder schon mit der ersten Menstruation die genannten Unterbauchschmerzen entwickeln. Und es ist aber ganz oft so, dass das dann im Laufe der Zeit begleitet wird von vielen anderen Symptomen, wie wir gerade gehört haben, ganz typisch eben auch zum Beispiel diese Magen-Darm-Beschwerden. Und obwohl der Leidensdruck sehr, sehr hoch ist, also die Patientinnen häufig nur noch eingeschränkt in der Lage sind, ihrem Alltag nachzugehen, ist es so, dass wir eine ziemlich große Diagnose-Latenz sehen in der Endometriose. Und Das ist ein großes Problem, was viel auch mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein dafür zu tun hat, das eben gerade erst so richtig im Wachsen ist, zum Glück. Und so ist es so, dass wir tatsächlich die Patientinnen häufig erst nach vielen Jahren sehen, nachdem sie die ersten Beschwerden bekommen haben. Sagt, dass es oft so ist, dass die Patientin das für mehrere Jahre in Anführungszeichen mit sich selber ausmachen, bevor sie dann zum ersten Mal zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen mit der Fragestellung, ob das eine Endometriose sein könnte oder ob man diese Beschwerden irgendwie abklären kann und dann jemand anderes auf die Idee kommt, dass das eine Endometriose sein könnte. Und bis wir dann die Patientin sehen als spezialisiertes Zentrum, vergeht dann natürlich auch nochmal eine gewisse Zeitspanne. Also ich würde sagen, dass die meisten Patientinnen, die zu uns kommen, schon seit 5 oder 10 Jahren teilweise auch noch mehr mit Endometriose zu tun haben.
Und woran liegt das, würden Sie jetzt sagen? Ich meine, Sie haben ja auch Medizin studiert und sich auch im Studium ja mit vielen Erkrankungsbildern beschäftigt. War da Endometriose nie so das Thema oder wieso ist das auch beim sage ich mal, Hausgynäkologen, Gynäkologin noch so das Thema, dass das da nicht sofort erkannt wird?
Also es gibt tatsächlich das Problem, dass die Endometriose in den letzten Jahrzehnten häufig verkannt wurde, nicht diagnostiziert wurde, weil man gesagt hat, dass Schmerzen zur Menstruation dazugehören würden, dass eben das Schmerzempfinden unterschiedlich sei von verschiedenen Frauen und dass das sozusagen eine Normvariante wäre. Und das Bewusstsein dafür, dass das eben wirklich eine handfeste und einschränkende Erkrankung ist, die behandlungsbedürftig ist, ist tatsächlich erst so in den letzten 10, 15, 20 Jahren so richtig oder greift schon immer weiter durch und wird zum Glück immer bekannter. Aber das ist tatsächlich in dieser intensiven Form ein relativ neues Feld.
Das ist ja auch total schwierig für Betroffene, dann überhaupt zu wissen, was sind normale Regelschmerzen und was ist schon vielleicht schlimmer? Gibt es da so Symptome, wo Sie sagen, ja, das deutet schon eher auf der Endometriose hin und das sind dann doch eher vielleicht normale, in Anführungszeichen, Regelschmerzen? Gibt es überhaupt normale Regelschmerzen?
Also das ist keine ganz einfache Frage, weil natürlich das Schmerzempfinden sehr individuell ist und man da keine klare Grenze ziehen kann. Ich würde sagen, die Grenze dazu, dass an den Regelschmerzen, egal ob sie jetzt aufgrund von einer Endometriose oder einer Adenomiose oder ganz anderer Ursache sind, dann etwas geändert werden muss, wenn die Patientin sagt, dass das für sie einschränkend ist und dass sie damit so kein freies Leben mehr führen kann, in Anführungszeichen. Also Aktivitäten, die ihr wichtig sind, nicht mehr ausführen kann. Dann ist für mich die Grenze erreicht, wo man sagen sollte, okay, wir müssen gucken, woran das liegt und es in irgendeiner Weise behandeln. Es ist natürlich so, dass leider viele und vielleicht auch die meisten Frauen bis zu einem gewissen Grad Regelschmerzen haben. Das ist also jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, wenn man jetzt so will, vielleicht auch was Normales. Aber bei den meisten Frauen ist es eben zum Glück so, dass sie das mit entsprechenden symptomatischen Mitteln, seien es jetzt Schmerzmedikamente oder bestimmte Aktivitäten wie bestimmte Sportarten oder Entspannungstechniken oder Wärmeanwendungen, doch so gut in den Griff bekommen, dass sie sagen, im Großen und Ganzen ist das für sie jetzt keine große Alltagseinschränkung. Und wenn wir diesen Bereich verlassen und die Patientin eben sagen, doch, es ist jetzt für mich wirklich was Alltagsrelevantes, was mich einschränkt, dann ist aus meiner Sicht der Punkt gegeben, wo was passieren muss.
Anja, wie war das denn jetzt, als du quasi dann die Pille abgesetzt hast und gemerkt hast, ne, da stimmt irgendwas nicht oder irgendwie ist das anders, als vielleicht ich normal annehmen würde? Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Naja, ich habe das halt erstmal ausgehalten, denn ich habe genau das gehört, was Dr. Schäfkin jetzt auch eben gesagt hat. Man bekommt halt eben von vielen, von außerhalb, vor allem auch von medizinischem Fachpersonal und von Ärzten eben gesagt, dass das halt normal ist, auch wenn man eben das beschreibt, wie schlimm es tatsächlich auch ist. Auch da kommen dann halt solche Totschlagargumente, sage ich mal, wie, naja, Sie sind halt eine Frau, was glauben Sie denn? Also solche Aussagen, mit denen man sich schon denkt, okay, ich glaube, ich reagiere halt über. Und ich habe das halt ausgehalten und ich habe dann auch Schmerzmittel, frei verkäufliche dann gekauft und die auch genommen und da dann von eigentlich wirklich auch ein bisschen selbst mit rum experimentiert, guckt, was hilft mir da und was hilft mir nicht. Ich bin tatsächlich erst dann durch eine Kinderwunschklinik, in der ich war, dann darauf wirklich gestoßen worden, dass es Endometriose sein könnte, denn Die hatten dann während einer Behandlung oder nach einer Behandlung dann gesagt, aufgrund der Symptome, wenn diese Behandlung jetzt hier nicht anspringen sollte, das nicht klappen sollte, dann sollte ich mich doch mal auf Endometriose untersuchen lassen oder spätestens nach dem nächsten Versuch, wenn das nicht klappt. Und da habe ich gesagt, da warte ich doch jetzt nicht drauf, da gehe ich doch jetzt direkt los und bin dann losgegangen, habe dann eben gegoogelt, wen gibt es hier und bei wem steht Endometriose auf der Tür und habe dann eigentlich ziemlich schnell auch jemanden gefunden, der mich das dann auch sehr schnell diagnostiziert hat.
Und wie hatte bis dahin, also neben dem Kinderwunschthema, die Erkrankung so deinen Alltag schon beeinflusst?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, also ich wusste, dass ich halt Schmerzen während der Periode habe und auch schon davor. Also bei mir geht das eigentlich in der Regel schon eine Woche vorher los. Ich kann das wirklich auf dem Kalender nachgucken. 7 Tage vorher ist das erste Mal. Das ist wirklich auch ein ziemlich fieser Schmerztag für mich. Ich habe mich zum Teil da auch schon so ein bisschen eingeigelt. Das war dann, nach der Diagnose wurde es dann nachher sogar noch mehr, dass ich dann wusste, okay, ich habe Schmerzen, also gehe ich vielleicht lieber nicht am Wochenende raus und ich treffe mich lieber nicht mit Freunden oder wenn ich mich treffe, dann eben nur mit bestimmten, bei denen ich weiß, da kann ich mich halt auch irgendwie zurückziehen. Ich habe dann ja auch manchmal so ein bisschen versucht, schon mein Leben da so drumherum zu planen, habe auf der Arbeit dann auch schon angefangen, Termine dann nicht in meine Periodenwoche zu legen. Also ich hab dann einen Job, in dem ich halt als Personalreferentin noch tätig war schon und ja, da muss man noch Bewerbungsgespräche führen und wenn dann jemand Externes eben kommt und man sitzt da mit wirklich starken Schmerzen, das macht einfach keinen guten Eindruck. Also habe ich das schon versucht, so ein bisschen zu vermeiden, eigentlich da mit anderen Leuten groß in Kontakt zu stehen.
Also das sind genau diese Einschränkungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, ne, wo dann der Punkt eigentlich erreicht ist, ne, wenn der Alltag durch die Erkrankung bestimmt wird, dass das dann eigentlich spätestens der Zeitpunkt ist, wo man was tun müsste oder tun sollte auch. Trotzdem ist es ja so, dass die Diagnose immer ziemlich lange dauert bei Endometriose, also in den meisten Fällen, ne, durchschnittlich bis zu 4 Jahren kann das dauern, bis man diagnostiziert wird, wenn man selber überhaupt schon diese Symptome richtig eingeordnet hat. Woran liegt das denn und wie wird Endometriose denn diagnostiziert?
Also ich denke, einer der Gründe ist das, was wir schon angesprochen haben, was auch Anja gerade gesagt hat, dass eben häufig die Beschwerden abgetan werden als eben übertrieben oder als eben letztlich eine Normvariante des normalen Zyklus. Und dadurch kommt es eben, dass häufig eben auch, wenn man sich schon ärztlich vorstellt, die Endometriose nicht immer gleich in den Blick genommen wird. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt mit dem, dass sich in den letzten Jahren eben vermehrt da Forschung drauf fokussiert und auch die öffentliche Wahrnehmung stärker wird, dass sich das ein Stück weit ändert und jetzt eben auch wir als Ärztinnen und Ärzte eben wachsamer sind und die Endometriose früher diagnostizieren. Aber da gibt es aus meiner Sicht einfach noch großen Nachholbedarf. Und letztlich ist die Endometriose nicht sehr schwer zu diagnostizieren. Man hat noch bis vor einigen Jahren gesagt, dass man für eine definitive Diagnose eine Bauchspiegelung durchführen sollte und eine Probenentnahme. Das ist auch natürlich nach wie vor eine sehr valide Möglichkeit. Aber inzwischen sagen die Leitlinien ganz klar, dass eben auch durch eine klinische Diagnose und eine sonografische Untersuchung, also einen transvaginalen Ultraschall, gegebenenfalls kombiniert auch mit einer MRT-Untersuchung oder einer anderen Bildgebung, auch schon die Diagnose gestellt werden kann. Das heißt, eine Operation ist aktuell nicht mehr notwendigerweise gefordert, um die Diagnose stellen zu können.
Das heißt, jetzt transvaginal, das ist ja das, was beim Gynäkologen auch ambulant erfolgen kann. Das heißt, kann ich da ganz normal zu meinem Hausgynäkologen, Gynäkologin, sage ich jetzt mal, gehen oder sollte ich da schon an ein Zentrum gehen, weil man das besonders erkennen muss?
Also eigentlich sollte das schon in der niedergelassenen Praxis möglich sein. Es gibt, so wie es zertifizierte Endometriose-Kliniken gibt, auch zertifizierte Endometriose-Praxen, also ganz normale, in Anführungszeichen, Frauenarztpraxen, die aber eben eine besondere Expertise nachgewiesen haben, um eben eine Endometriose diagnostizieren und behandeln zu können. Aber eine erste wegweisende Untersuchung sollte eigentlich bei jedem normalen niedergelassenen Facharzt, jeder niedergelassenen Fachärztin auch schon möglich sein. Und dann ist es natürlich so, wenn da dann Auffälligkeiten sind oder auch nur Unsicherheiten bestehen, dass dann natürlich die Kolleginnen im niedergelassenen Bereich gerne auch an dann eine nachgeordnete Endometriose-Klinik oder ein Endometriose-Zentrum überweisen können und sollen, um eben dann die weitere Behandlung auch sozusagen auf mehrere Schultern zu verteilen. Aber natürlich ist es so, dass wir als dann hochspezialisiertes Zentrum nicht die Primärversorgung oder Primärdiagnostik machen können für alle Patientinnen, bei denen das sein könnte, sodass da schon so ein gewisses Zuweisungssystem etabliert ist, dass einfach schon die Patientinnen als erstes zu ihrer niedergelassenen Frauenärztin oder Frauenarzt gehen und dann eben, wie gesagt, bei Unklarheiten oder Auffälligkeiten an uns überwiesen werden.
Jetzt frage ich mich als Laie natürlich so ein bisschen, das sind ja bei der Endometriose Schleimhautablagerung außerhalb der Gebärmutter, aber der Ultraschall geht ja quasi in die Gebärmutter. Was sieht man denn dann überhaupt quasi als Arzt, Ärztin?
Genau, also es sind nicht so richtig Schleimhautablagerungen, habe ich vielleicht auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt, sondern es ist einfach das Vorkommen von Zellen, die normalerweise typisch sind für die Gebärmutterschleimhaut. Und man kann sich das schon laienhaft so ein bisschen so vorstellen, dass es im Körper dann einzelne Zellnester, Inseln sozusagen gibt, wo an einzelnen Stellen dann eben gebärmutterartige Zellverbände sind, so ein bisschen. Und es ist richtig, dass die häufig konkret im Ultraschall nicht so einfach zu sehen sind, aber die haben eben die gleiche Eigenschaft wie die eigentliche Gebärmutterschleimhaut, dass sie mit dem Zyklus eben häufig auch bluten. Und das kann dazu führen, dass dann zum Beispiel, wenn sich solche kleinen Endometriosenester an den Eierstöcken befinden, dann kann es dazu führen, dass eben durch diese Blutung im Rahmen des Zyklus sich an diesen Eierstöcken dann eine sozusagen blutgefüllte Zyste bildet. Wir sagen dazu dann Endometriosezyste oder auch Schokoladenzyste, weil das so ein dunkelbraunes, schokoladenartiges Sekret ist, wenn man das aufschneidet. Und diese Endometriome, die können tatsächlich auch sehr groß werden, also 5, 6, 10 Zentimeter und sind dann in keinem Ultraschall eigentlich zu übersehen. Das heißt, wir sehen häufig indirekte Zeichen für die Endometriose im Bauchraum. Und manchmal können aber solche Zellnester eben schon auch mehr als die genannten paar Millimeter sein und durchaus auch einige Zentimeter groß sein. Und dann sehen wir das tatsächlich als so bindegewebeartige Schwielen in der Bauchhöhle, am Bauchfell oder am Darm oder an der Blase.
Verschwinden diese Herde, nenne ich sie jetzt mal, denn nach der Periode wieder von selbst oder bleiben die dann auch danach noch an den anderen Organteilen oder an Eierstöcken beispielsweise hängen?
Also diese kleinen Zellnester, diese kleinen Endometrioseknötchen, die sind da fest und die bleiben auch da. Diese Einblutungen, die sich dadurch ergeben können oder diese Blutblasen zum Beispiel an den Eierstöcken, die bleiben auch häufig eine gewisse Zeit, können dann manchmal spontan auch platzen, was meistens nicht dramatisch ist, sondern einfach heißt, dass eben dieses Blut dann abfließen kann in die Bauchhöhle. Und sind aber häufig auch über mehrere Zyklen persistent. Das heißt, so ein Endometriom ist häufig was dann über mehrere Monate nachweisbar ist und dadurch eben dann auch zufällig gefunden werden kann, wenn man zur Frauenärztin geht, auch dann, wenn dann vielleicht gerade kein Zyklus ist.
Anja, jetzt bei dir war die Diagnose ja noch vor der Änderung der Leitlinie quasi. Das war 2025, glaube ich, dass die Leitlinie erneuert wurde, also letztes Jahr. Du wurdest wahrscheinlich dann noch über die Bauchspiegelung diagnostiziert, oder wie war das bei dir?
Ja, genau. Zu dem Arzt, zu dem ich dann damals gegangen bin, der hatte dann Ultraschall gemacht und gesagt, ja, er könnte sich das vorstellen, und aufgrund meiner Beschwerden, die ich geschildert habe. Und dann habe ich halt auch ja direkt, ich glaube, ein oder zwei Wochen später, das war nur eine Woche später, habe ich dann noch einen OP-Termin bekommen, was sehr schnell ging. Hätte mich damals schon wundern müssen eigentlich, dass ich gar nicht in einem richtigen Endometriosezentrum gelandet bin und auch tatsächlich nicht mal bei einem zertifizierten Arzt, sondern einfach nur jemand, der sich das auf sein Schild geschrieben hatte, der aber viele Frauen mit Endometriose auch operiert hatte. Und ja, habe dann ziemlich schnell diese OP bekommen, woraufhin ich die Diagnose bekommen habe, dass ich Endometriose hätte. Und ja, tschüss. So lief das dann ungefähr. Und dann stand ich da mit meiner Diagnose und auch die Nachversorgung dann von den OP-Wunden, das sollte dann mein Gynäkologe machen, und hatte dann eine Krankschreibung für eine Woche bekommen, und damit war das für ihn anscheinend beendet.
Standst dann erstmal alleine mit deiner Diagnose so ein bisschen da.
Ja, genau.
Und wie hast du dann weitergemacht? Also hast du dann mit deiner Gynäkologin darüber gesprochen, oder wie ist das dann gewesen für dich?
Ja, ich bin zu meinem Gynäkologen gegangen, hatte das auch gesagt, den OP-Bericht mitgebracht. Ja, er hatte dann auch gesagt, okay, gut, danach müsste man auf jeden Fall Hormone nehmen. Die kamen also auch dann von ihm, hat mir dann welche verschrieben. Dann gesagt, er wusste, dass ich in der Kinderwunschbehandlung bin, hat dann gesagt, das wäre jetzt aber eigentlich gut, damit das nicht wieder weiter wächst. Dann habe ich die auch genommen. Mehr Infos kamen dann aber tatsächlich auch nicht. Ich habe dann aber selber mir gedacht, Mensch, das kann ja irgendwie nicht alles sein. Dann fängt man an zu googeln und ja, sieht dann haufenweise Horrorgeschichten, ganz viele Informationen, von denen ich jetzt auch nicht wusste, stimmt das nicht. Bin dann zum Glück auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen bei mir am Wohnort und ja, da habe ich mich dann vernetzt mit denen und habe da total viele Infos bekommen und ja, auch erfahren, dass mir eigentlich auch eine Reha oder eine AHB zugestanden hätte in dem Moment, ja, die ich dann natürlich nicht mehr antreten konnte, weil Frist abgelaufen und ja, viele andere Infos habe ich dann auch eben über diese Selbsthilfegruppe dann erst bekommen, was ich machen kann, wozu ich selber eine Chance habe, was zu ändern und ja, auch Erfahrungen von den anderen bekommen, was sie schon getan haben, was anderen dann auch geholfen hat.
Also das Erste war quasi die Diagnose und eigentlich würde man ja denken, da ist erstmal eine Erleichterung, weil man weiß, ah, okay, das ist es. Aber in dem Moment bei dir hat es dann eigentlich eher noch zu mehr Hilflosigkeit geführt, wenn man jetzt zwar mit der Diagnose da stand, aber nicht wirklich wusste, was mache ich denn jetzt damit?
Ja, genau. Und eigentlich war ich ja in meinem Kinderwunschtunnel und wollte da weitermachen und mich hat diese Diagnose in dem Moment eigentlich nur behindert. Und wenn man das dann beides mal zusammen googelt, dann kommen halt auch keine guten Geschichten dabei tatsächlich raus. Und für mich war irgendwie nur klar, okay, dann werde ich jetzt niemals schwanger anscheinend, nur aufgrund dieser blöden Erkrankung. Und dann muss ich jetzt diese Hormone nehmen, die ich ja gar nicht nehmen wollte, weil, naja, jede Frau, die schon Hormone genommen hat, die weiß vor allem in der Anfangszeit, diese ersten Monate sind jetzt nicht so schön und die waren bei mir auch wirklich gar nicht schön, sodass ich die dann halt auch, als ich dann diese, ich sag mal, pflichtbewusst diese paar Monate dann durchgestanden habe, die mein Gynäkologe sagte, die ich ja mindestens machen müsste, dass ich die dann auch wieder abgesetzt habe und auch nicht wieder zurückgegangen bin tatsächlich.
Ist das wahrscheinlich auch häufig, Herr Schäfkin, dass Frauen kommen gerade in dem Alter, wo sich vielleicht auch Kinderwunsch verfestigt und wo man vielleicht absetzt, ne, die Verhütungsmittel, die man dann bis dahin vielleicht auch genommen hat, dass dann diese Beschwerden auftreten? Ist das so typisch, dass auch diese Altersgruppe dann kommt?
Ja, das ist tatsächlich typisch und also es gibt das einerseits eben diesen Effekt, den Sie gerade schon gesagt haben, dass einfach eben aufgrund von Kinderwunsch eine entsprechende hormonelle Verhütung abgesetzt wird und dadurch Beschwerden vielleicht auch verstärkt werden oder wieder neu auftreten und umgekehrt gibt es aber eben natürlich auch den Fall, dass eben der Endometriose-Verdacht daraus entsteht, dass man eben einen unerfüllten Kinderwunsch hat und das dann ins Spiel gebracht wird, zum Beispiel von einer betreuenden Kinderwunschklinik oder von der Gynäkologin, dass eben auch eine Endometriose eine Rolle spielen könnte und das dann sozusagen der Anstoß ist für die weitere Abklärung.
Jetzt, bevor wir gleich zu den Behandlungsmöglichkeiten kommen, ganz kurz die Frage, ist Endometriose denn heilbar? Gibt es aktuell Mittel, die das auf Dauer heilen können oder ist man mit Endometriose dann sein Leben lang quasi beschäftigt?
Also ich würde sagen, Endometriose ist in jedem Fall eine chronische Erkrankung, aber eine sehr gut behandelbare und kontrollierbare Erkrankung. Also es ist so, dass uns kein Mittel zur Verfügung steht, tatsächlich die Endometriose endgültig und restlos zu behandeln oder zu entfernen. Leider ist es so, dass auch wenn man eben zum Beispiel aufgrund eines überschaubaren Befalls von Endometriose und dann einer gut durchgeführten operativen Therapie, wo man die Endometriose vielleicht auch vollständig entfernt hat, sagen könnte, dass die Patientin wirklich geheilt wäre, weil eben insbesondere dann, wenn halt eine hormonelle Rezidivprophylaxe nicht durchgeführt wird oder durchgeführt werden kann, wir sehen, dass doch die Patientin leider nach einigen Jahren häufig Endometriose-Rezidive bekommen. Das heißt, man kann es nicht wirklich final heilen, aber es gibt schon Behandlungsstrategien, die die Patientin durch ihr Leben begleiten, ohne dass sie das als eine große Belastung empfinden muss. Und in der Regel wird die Endometriose schon auch deutlich besser mit dem Eintritt der Wechseljahre oder der Menopause. Es ist keine Garantie, dass man hinterher keine Beschwerden mehr hat, wenn eben die Regelblutung ausbleibt, dass man danach eben frei von Endometriose-Beschwerden wäre. Aber tendenziell ist natürlich der Gipfel der Symptome schon so über die Phase des Reproduktiven, also der fruchtbaren Zeit der Frau und wird häufig schon deutlich besser mit Eintritt in die Wechseljahre.
Jetzt hat Anja das ja erzählt, mit denen, dass direkt, sage ich mal, die Pille oder hormonelle Mittel ihr empfohlen wurden. Das ist auch das, so, was ich in meinem Umfeld oder was man so kennt, ne, sobald irgendwie Endometriose, ja okay, dann jetzt hier bestimmte Pillenpräparate, die da sich ja auch anbieten. Ist das so der typische erste Weg oder gibt es da mittlerweile auch auf Blick der Leitlinien vielleicht andere Behandlungsmöglichkeiten, weil klar, Hormone, auch der Trend geht ja so generell, was Verhütungsmittel angeht, eher so ein bisschen weg von hormoneller Verhütung, ne, aus gut, ja, dokumentierten Gründen, dass es viele Nebenwirkungen gibt. Wie ist das bei Endometriose? Ist da eigentlich hormonell schon das Beste, was man machen kann?
Die hormonelle Therapie ist tatsächlich bei der Endometriose die einzige langfristig kausale Therapieoption, die man hat. Das heißt, es gibt schon die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man möchte am liebsten ganz auf Hormone verzichten und man sieht einzelne Herde im Bauchraum, dass man die chirurgisch entfernt und dann auch natürlich eine deutliche Beschwerdebesserung eintritt. Und die mag auch bei einigen Patientinnen lange anhalten. Häufig kommt es aber ohne hormonelle Therapie dann eben doch zu einem Rezidiv. Und um eben das wirklich das Fortschreiten der Erkrankung längerfristig zu verhindern, ist tatsächlich eine hormonelle Therapie in der einen oder anderen Form die einzige Möglichkeit. Aber ich sage in der einen oder anderen Form, weil es natürlich da auch ein sehr breites Spektrum gibt inzwischen und es eben nicht nur verschiedene Pillenpräparate gibt, von denen es eben sicherlich für jede Patientin einzelne gibt, die schlechter passen und vielleicht aber eben auch manche gibt, die besser passen und aber eben auch andere Applikationsformen der Hormontherapie, beispielsweise eine Hormonspirale oder auch ein Vaginalring oder was auch immer. Und da kann man, denke ich, schon in einem guten ärztlichen Gespräch für die meisten Patientinnen Wege finden, die doch gut verträglich sind mit dem, was die Patientin sich vorstellt.
Kann es dann sein, dass Frauen, die jetzt wie Anja auch beispielsweise von, sage ich mal, jungem Alter an schon hormonell verhütet haben und vielleicht auch jetzt weiter verhüten, weil sie beispielsweise keinen Kinderwunsch haben oder aus anderen Gründen gar nicht merken, dass sie eine Endometriose haben?
Ja, klar, das kann schon sein, dass dann so eine Endometriose tatsächlich in so einer Situation auftritt, wie wir vorhin gesagt haben, wenn eben Kinderwunsch eintritt und man eine entsprechende Hormontherapie absetzt oder eine hormonelle Verhütung absetzt, dass dann die Endometriose auch erstmals auftritt, dann ist es häufig natürlich nicht so klar, ob die dann schon länger geschlummert hat und dann wirklich neu auftritt oder ob sie eben wirklich neu auftritt. Aber klar, das ist eine Situation, die wir häufiger mal sehen.
Und Thema Operation, für wen ist das denn überhaupt dann sinnvoll? Würden Sie das grundsätzlich allen Patientinnen, sage ich mal, am Anfang erzählen, um einmal so ein bisschen aufzuräumen im Bauchraum? Oder ist das schon sehr individuell zu entscheiden, wer eine Operation haben sollte, um Endometrioseherde entfernen zu lassen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr individuelle Entscheidung. Es war so, früher war man da tatsächlich relativ schnell bei der Hand damit zu sagen, man sollte auf jeden Fall zumindest am Anfang einmal so eine Bauchspiegelung machen, um entsprechend die Diagnose zu sichern und erstmal so weit aufzuräumen, in Anführungszeichen, wie es geht. Inzwischen ist es aber so, dass man sagt, dass man eigentlich versuchen sollte, im Patientinnenleben möglichst wegen der Endometriose nur eine Operation durchzuführen und die dafür gut geplant und dann eben auch mit dem Ziel, wirklich alle Endometriose zu entfernen. Denn es ist beispielsweise so, wenn man jetzt eine Endometriose hat, die etwas ausgedehnter ist im Bauchraum und die vielleicht in einer kleinen ambulanten Operation nicht komplett entfernt werden kann, weil man sieht, dass dann eben doch irgendwie was am Darm ist, was man vorher vielleicht nicht gewusst hat, weil man nicht genau gut genug geschaut hat oder mit der Patientin gesprochen hat oder weil es einfach nicht zu sehen war. Und man stellt es dann eben während der Operation fest und hat aber eigentlich nur eine kleine ambulante Operation geplant, hat keine Chirurgen dabei, die einen unterstützen könnten, wenn man an den Darm gehen muss oder sowas. Und man muss die Operation abbrechen. Dann weiß man, dass man dann eben auch in der unmittelbaren Zeit danach ganz schlechte Chancen hat, diese Operation auch zu komplettieren und dass man mindestens ein halbes Jahr oder auch ein Jahr warten muss, bevor man wieder im Bauch operiert, weil natürlich jede Operation auch wieder neue Verwachsungen und andere Probleme mit sich bringen kann. Und deswegen ist es auf jeden Fall immer das Ziel, dass man sich vor der OP ein möglichst gutes Bild von der Patientin macht, um dann eben die Operation auch so zu planen, dass man wirklich auch alles entfernen kann. Und um das zu erreichen, ist es so, dass wir eben bei allen Patientinnen, die komplexe Beschwerden haben oder im Ultraschall oder der klinischen Untersuchung eben einen ausgedehnten Befall haben mit möglicherweise auch mehreren Organsystemen, also typischerweise dem Darm oder auch der Blase, dass wir bei all diesen Patientinnen dann, bevor wir die Behandlung starten, eine interdisziplinäre Fallkonferenz abhalten, Das machen wir immer einmal im Monat gemeinsam mit den Allgemeinchirurgen, der Radiologie, der Schmerzmedizin und dann eben noch anderen angrenzenden Fachabteilungen wie der Urologie, wenn es darum geht, eben andere Organsysteme mit abzudecken. Und wir setzen uns eben zusammen in dieser Fallkonferenz, schauen uns alle Bilder an jemand aus der Sprechstunde, meistens ich, stellt eben dann den klinischen Fall vor und wir überlegen gemeinsam, ob eine OP sinnvoll ist oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Und wenn wir sagen, wir würden eine OP empfehlen oder anbieten, wie wahrscheinlich das ist, dass eben tatsächlich beispielsweise auch am Darm was operiert werden muss und können dann eben schon in der Konferenz festlegen, dass wir dann eben gemeinsam mit den Chirurgen operieren, um eben sicherzustellen, dass wir wirklich alle dann an einem Tisch haben, um wirklich auch eine vollständige Sanierung zu erreichen. Denn es ist wirklich für die Patientin sehr nachteilhaft, wenn man so sequenziell immer wieder operiert. Das macht häufig das Ganze immer schlimmer. Und ja, wir sehen da oft leider wirklich Patientinnen, die ja starke Beschwerden haben, weil sie in teilweise halbjährlichen Abständen Bauchspiegelungen bekommen und das aber letztlich nicht zielführend ist.
Das spricht ja wahrscheinlich auch sehr dafür, dass man an ein Zentrum geht, an eine Expertise zu dem Thema.
Genau, also ich denke, ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass man wirklich entsprechend beraten wird. Das ist aus meiner Sicht das A und O. Und dann kann man die Frage, wo man sich operieren lassen möchte, auch ein bisschen davon abhängig machen, was bei dieser Beratung rauskommt. Wenn es so ist, dass in irgendeiner Weise absehbar ist, dass möglicherweise da mehrere Organsysteme befallen sein könnten und man daran einen Eingriff vornehmen muss, beispielsweise an der Blase oder den Darm, dann würde ich immer sehr stark dafür plädieren, dass man tatsächlich an einem Zentrum oder einer Endometriose-Klinik operiert wird, um das eben auch sicherzustellen, dass das wirklich auch alles eine runde Sache ist und eben nicht so dann ein Hin und Her ergibt oder so einen endlosen Rattenschwanz von Behandlungen, weil es immer Stückwerk bleibt, was man macht.
Anja, du hast ja gesagt, du nimmst jetzt gar keine hormonellen Mittel mehr, quasi um die Endometriose ja in Schach zu halten, sage ich mal. Was hast du denn für dich so gefunden, was dir hilft im Alltag?
Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass mir das schon sehr bewusst war, die Hormone nicht zu nehmen. Wie Dr. Schäfling schon gesagt hat, ich habe gerade keine Therapie, die das Ganze, was in mir wächst, in Schach hält. Das ist also nichts, was man jetzt so unbedingt so leichtfertig mit scheint, sondern natürlich kann man jederzeit mit Hormonen anfangen, das ist ja nicht das Problem. Aber das war bei mir einfach auch eine sehr bewusste Entscheidung, gegen den Rat ja eigentlich auch. Ich habe aber für mich einen guten Weg damit gefunden, finde ich. Aber das muss jeder für sich natürlich dann auch gut abwägen, ob das, ja, das ist vielleicht noch einfach nichts für jeden. Ne? Ich habe ziemlich schnell eigentlich eine Reha beantragt. Das war auf jeden Fall super viel wert. Ich habe ganz viele Hinweise da bekommen, was ich für mich selber tun kann, ob das jetzt Aquagymnastik ist, ob das Yoga ist. Selbst Massagen habe ich da gelernt von dem Bauchraum, denn ja, nicht nur die Endometriose ist ein Problem, sondern halt auch die Verwachsungen, die dann entstehen durch die OPs. Und das kann man auch selber sehr gut spüren und diese Verwachsung eben auch versuchen, ein bisschen zu lösen, denn auch die machen Schmerzen. Ich habe was zur Ernährung gelernt, ich hatte eine Ernährungsberatung, da bin ich dann noch nachher noch weiter beigeblieben. Also ich habe festgestellt, dass bei mir zum Beispiel Fleisch diesen Endobelly auslöst, also dass man so innerhalb von wenigen Stunden so einen riesengroßen Bauch bekommt, der an dem man plötzlich aussieht, als wäre man im 6., 7. Monat schwanger, der aber jetzt nicht einfach weggeht, indem man irgendwie mal zur Toilette geht oder so. Oder man sagt, ja, dann dauert das halt irgendwie eine Stunde, ist es weg. Also das ist auch nicht, das dauert wirklich lange, bis der auch wieder weggeht. Ja, aber das war halt auch so ein Ausprobieren. Ich habe es getestet, festgestellt, okay, ich glaube, das kann ich damit verbinden, also lasse ich es weg. Und durch diesen Auslassversuch habe ich halt gemerkt, ja, bei mir triggert das es halt eben. Ich bin ziemlich von Weizen weggegangen bei der Ernährung. Mein Mann backt für mich zum Glück regelmäßig Sauerteigbrot. Auch das ist ja so fermentierte Lebensmittel. Die sind auf jeden Fall auch was auch gut für die ganze Darmgesundheit. Ich habe das Gefühl, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst auch was Gutes zu tun, das hat mir auf jeden Fall auch gut geholfen. Und das ist zum Beispiel auch dieser Punkt Ernährung. Das gibt mir selber auch immer ein Gefühl und gab es vorher auch immer schon, was für mich selbst zu tun und mich selbst, mein Leben so ein bisschen, ich sag mal, in den Griff zu haben.
Die Kontrolle über die Erkrankung, nicht die Erkrankung, die Kontrolle über dich so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Ich habe Atemübungen gelernt. Ich habe die Endo-App genutzt. Das ist auch was, das man ja sich von der Krankenkasse verschreiben lassen kann. Auch da habe ich viele Informationen über die Erkrankung selbst bekommen. Also einfach nur das Wissen über diese Erkrankung, das hilft natürlich auch schon, dass man selber weiß, okay, jetzt habe ich plötzlich diese und jene Beschwerden. Ja, das könnte auch damit zusammenhängen, dass man dann eben gucken kann, okay, ich habe diese Beschwerden, was kann ich dann machen? Da habe ich Übungen gelernt, sowas wie Akupressur zum Beispiel. Mir selber hilft zum Beispiel Wärme überhaupt nicht. Das macht es für mich irgendwie noch schlimmer. Aber ich komme ziemlich gut mit Kälte tatsächlich klar. Also das hilft mir schon. Ich lege mich jetzt nicht in ein Eisbad, das mache ich auch nicht. Aber ja, wenn ich halt eben so eine Schmerzattacke habe, dann eben nicht in der wärmsten Umgebung zu sein zum Beispiel. Ich habe zeitlang sehr stark auf meinen Kleiderstil geachtet. Das ist jetzt im Moment zum Glück auch nicht mehr ganz so wichtig. Also ich bin ziemlich schnell von den High-Waist-Jeans weggekommen, bin dann hin zu Leggings, die eine Nummer größer sind, als ich eigentlich brauche, gekommen, weil einfach dieser Druck auf dem Bauch dann weniger wird. Und ich hatte auch das Gefühl, immer wenn ich irgendwie, wenn schon der Druck so da war und dann habe ich noch was, das noch mehr Druck macht, dann wurde es halt einfach auch noch schlimmer. Ich habe angefangen vor gut einem Jahr mit der Thai, der transanalen Irrigation. Mhm. Das heißt, ich mache jeden Abend Einläufe mit warmem Wasser. Das hat mir extrem geholfen gegen diese Durchfälle, die ich dann jeden Tag hatte. Das ist komplett weg. Dadurch ist halt auch dieser Druck im Bauch halt komplett weg. Das ist ja war eine Überwindung. Ja, genau. Aber das war auf jeden Fall viel wert. Ich gehe regelmäßig zur Selbsthilfegruppe, tausche mich da mit den anderen aus. Ja, ich habe Stress maximal versucht zu reduzieren. Natürlich ist das immer so ein, ja, man muss Stress reduzieren. Das ist einfacher gesagt als getan. Aber ich habe vor einem Jahr meinen Job gewechselt und das hatte auch extreme Einwirkungen mit auf meine Schmerzen, von denen ich ja wusste, dass sie stressgetriggert auch sind. Also in Zeiten, in denen ja bei mir zu Hause oder auch auf der Arbeit viel los war und ich das Gefühl hatte, mich überrollt alles, dann waren auch meine Schmerzen viel schlimmer.
Sehr vorbildlich. Also ich glaube, da kann man schon, weiß ich nicht, aus medizinischer Perspektive sagen, alles, was irgendwie möglich ist, hat man versucht wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, das ist ja auch, ich glaube, in den Leitlinien steht ja auch drin, ne, so jetzt neu oder hinzugekommen, sowas wie Akupunktur, Physiotherapie, Yoga, das sind ja alles Dinge, die noch dazugekommen sind oder empfohlen werden, Patientinnen. Ich meine, es ist natürlich mal viel Arbeit, aber wahrscheinlich schon auch was auch Wirkung zeigt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also da muss man wahrscheinlich einfach so ein bisschen für sich den Weg finden und ausprobieren. Aber es ist natürlich auch sehr viel Arbeit, wenn man eigentlich ja nichts dafür kann, was man da jetzt vom Universum gegeben bekommen hat mit dieser chronischen Erkrankung. Was ist denn, wenn man jetzt quasi nichts macht? Was ist denn so das Schlimmste, was passieren kann bei Endometriose? Also jetzt, es ist ja eine chronische Erkrankung, verringert die Lebenszeit. Was sind so, also wie sind da die Studien zu, was Endometriose langzeitmäßig macht?
Also primär ist es eine Erkrankung, die sich im Körper ausbreitet und teilweise auch invasiv wächst. Das heißt, wir sehen tatsächlich bei schwerem Befall, dass eben entsprechend Endometrioseherde auch durch verschiedene Schichten durchgehen können, also in den Darm hineinwachsen können oder sowas. Und eben dadurch, dass sie eben auch an verschiedensten Stellen auftritt, eben auch nicht räumlich begrenzt ist. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt nicht eine Erkrankung, die jetzt wie ein Krebsleiden eben wirklich im eigentlichen Sinne metastasiert und dann eben ferne Organe befällt und da dann zum Funktionsausfall führt und dadurch eben tödlich sein kann wie eine Krebserkrankung. Aber es ist natürlich eine Erkrankung, die chronisch ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, und sehr, sehr starken Leidensdruck verursacht. Und tja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also wir wissen natürlich, dass es einen negativen Einfluss auf die Fertilität haben kann. Das heißt, wenn man jetzt eine junge Patientin hat, die eben ja schon mit Beginn letztlich der Periodenblutung im jungen Erwachsenenalter schon eine Endometriose hat und man eben da das Ganze nicht irgendwie ärztlich begleitet und nicht in irgendeiner Weise dagegen hält und behandelt, kann das natürlich schon dazu führen, dann im Verlauf der nächsten 5 oder 10 Jahre, dass sich entsprechende Endometrioseherde oder Verwachsungen so stark bilden, dass diese Frau dann nicht mehr spontan schwanger werden kann, weil zum Beispiel die Eierstöcke zu stark verwachsen sind oder die Gebärmutter mit Endometriose durchsetzt ist und sich da spontan keine Schwangerschaft mehr einnistet und häufig auch im Rahmen von einer Kinderwunschbehandlung das dann sehr schwierig sein kann, dieser Frau eben eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Das heißt, eine ungewollte Kinderlosigkeit kann sicherlich eine Folge sein von der Endometriose und das kann für viele Patientinnen wirklich ein Lebenstrauma sein. Also das ist nicht so was, was manche Leute eben haben und anderen nicht so wichtig ist, sondern das unerfüllter Kinderwunsch Kinderwunsch ist natürlich eins der ganz großen Themen so unserer Zeit und ein wirklich ganz, ganz schlimmes Thema für diejenigen, die davon betroffen sind, und das sind gar nicht wenig Menschen. Das wäre eine Sache, und die andere Sache ist eben schon, dass eine tief infiltrierende Endometriose, also eine Endometriose, die beispielsweise den Darm oder die Blase befällt, die kann natürlich schon auch dazu führen, dass eben entsprechend auch die Verdauung nicht mehr richtig arbeiten kann. Und da, das fängt an bei jetzt relativ harmlosen Verstopfungsbeschwerden oder dem genannten Endobelly, der sehr, sehr unangenehm ist, aber jetzt nicht im eigentlichen Sinne gefährlich. Und das kann aber natürlich letztendlich auch im schlimmsten Fall dahin führen, dass der Darm wirklich nicht mehr richtig arbeiten kann und man da tatsächlich dann auch zu einer Krankenhausbehandlung vor dem Hintergrund gezwungen ist. Das Gleiche gilt letztlich auch für das harnableitende System. Das heißt, wenn der Urin nicht mehr die Ureteren, also die Harnleiter, passieren kann, weil der durch Endometriose verengt ist oder durch Verwachsungen, kann auch das sich in die Nieren zurückstauen, und auch die Nieren können dann ihre Funktion einstellen nach einer gewissen Zeit. Und das ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert, wo man irgendwie jetzt Angst haben muss, dass einem plötzlich dieses Schicksal droht, sondern ist einfach was, wenn eben man über viele Jahre hinweg vielleicht einerseits auch von Patientinnenseite die Beschwerden übergeht und vor sich selber vielleicht auch abtut, aber leider eben auch manchmal, wenn die Beschwerden zwar bei Arztkontakten genannt werden, aber dann nicht ernst genommen werden und die Diagnose eben deswegen nicht gestellt wird und keine richtige Behandlung eingeleitet wird. Und deswegen ist es wichtig, dass immer mehr Menschen eben was über Endometriose lernen und insbesondere auch wir von ärztlicher Seite eben die Erkrankung ernst nehmen und dann die Patientinnen auch dauerhaft gut begleiten.
Thema Kinderwunsch haben wir jetzt ja schon an mehrerer Stelle angesprochen. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist so eins der Hauptthemen, die ja auch ja auf Dauer sehr belastend sein können und wo die Endometriose auch wirklich große Einwirkungen hat. Heißt das denn im Umkehrschluss auch, ich habe Endometriose und gleichzeitig bin ich quasi unfruchtbar? Oder ist das nicht was, was immer kausal zusammenhängt?
Nein, das ist nicht immer so. Also Endometriose ist einer von vielen Gründen, die zu einem unerfüllten Kinderwunsch beitragen können. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch, Gott sei Dank, viele Endometriose-Patientinnen, die trotz der Endometriose ganz normal schwanger werden können, die dann häufig auch berichten, dass ihre Endometriose mit Eintritt der Schwangerschaft die Beschwerden deutlich nachgelassen haben. Also das ist schon häufig so, dass man trotzdem zum Glück noch schwanger werden kann. Das ist also kein Ausschlusskriterium, und umgekehrt gilt dieser Zusammenhang natürlich auch nicht, denn auch eine unerfüllte Kinderlosigkeit kann natürlich ganz viele Ursachen haben, wo dann auch die Endometriose nur ein beitragender Faktor sein kann.
Das war ja für dich bestimmt auch, ne, als das erstmal so deine Ursache war ja so ein bisschen der Kinderwunsch, der unerfüllte, weswegen überhaupt die Endometriose dann diagnostiziert wurde, was alleine ja schon psychisch sicherlich nicht so einfach war, und dann dieser Umgang auch mit der Erkrankung, das, was du jetzt alles machst. Wie ist das denn für dich generell, so die psychische Belastung durch so eine chronische Erkrankung? Wie gehst du damit um, neben dem, was du alles jetzt quasi physisch auch tust dafür?
Ja, es gab Zeiten, in denen war das schon fast so ein Vollzeitjob tatsächlich. Also ich muss sagen, ich hatte halt total viel Unterstützung von meinem Umfeld. Mein Partner hat mich total dabei unterstützt, der war echt bei allem dabei. Er holt meine Schmerzmittel zu, er kann mir schon ansehen, dass irgendwas heute nicht stimmt, und lässt mich einfach auch in Ruhe. Genauso meine Familie, die das akzeptiert hat, wenn ich mich dann einfach mal bei so einem Familientreffen dann zurückgezogen habe und einfach mal eine Stunde irgendwo hingelegt habe in ein Schlafzimmer, weil ich gerade einfach nicht mehr konnte, und dann hat auch niemand einen dummen Spruch gemacht oder mich gefragt, wo warst du schon wieder oder sowas. Es war dann immer nur ein, brauchst du noch was? Kann ich was für dich tun? Nein? Okay. Da habe ich zum Glück super viel Unterstützung bekommen, aber ich muss auch sagen, es gab Zeiten, in denen ich wirklich auch Angst hatte, ja, zu Veranstaltungen zu gehen, Panikattacken hatte, wenn ich meine Schmerzmittel nicht dabei hatte, weil ich einfach nie wusste, wann kommen jetzt die Schmerzen, wie schlimm ist das? Ich habe regelmäßig nachgeguckt, wie viele Schmerzmittel ich bei mir gerade trage. Reicht das für diesen Tag? Werde ich damit auskommen, wenn es losgeht? Das ist ja auch was, das ja einen irgendwie auch belastet, überhaupt das Leben zu starten. Wie gesagt, ich habe meinen Job gewechselt. Vor meinem Jobwechsel war ich jeden Monat, habe ich 2, 3, 4 Tage eigentlich zu Hause wie so ein Schrimp auf dem Sofa gelegen oder oft genug tatsächlich auf dem Badezimmerfußboden, weil es der einzige Ort war, an dem ich es ausgehalten habe. Und wenn man dann seinen Job wechseln möchte und schon weiß, man ist jeden Monat 3 Tage krank, wie soll man das denn erklären? Wer möchte einen denn dann haben? und dann in einer Position, in der man ja auch das Unternehmen irgendwo repräsentieren muss. Das hat auch total viel Druck bei mir aufgebaut, weil ich einfach dachte, ich habe ja gar keinen Ausweg. Ich bin hier gefangen in dem, was ich hier gerade mache. Ich habe eine Schmerztherapie auch gemacht. Auch da muss man erstmal hinfahren. Das ist nichts, was bei mir 10 Kilometer von meinem Wohnort entfernt war. Da fährt man erstmal ein Stück. Das muss mit der Arbeitszeit passen. Das muss man sich frei nehmen. Es gab eine Zeit, in der habe ich dann auch noch so Schmerzinfusionen bekommen. Habe ich aber tatsächlich gar nicht so gut vertragen. Also habe ich das auch ziemlich schnell wieder beendet. Auch das war was, da fährt man hin, dann sitzt man da eine Stunde oder auch noch länger. Dann muss man sich erstmal wieder sammeln, dann fährt man wieder zurück. Der ganze Tag ist irgendwie, alles dreht sich eigentlich nur um diese Erkrankung.
Wie bist du da rausgekommen? Also mental?
Ich habe mir versucht, selber eben auch die Sicherheit zu geben. Wie gesagt, meine Familie hat total viel dazu beigetragen. Ich wusste irgendwann, ich kann mich auf bestimmte Sachen verlassen. Ich wusste, ich habe Schmerzmittel, die helfen mir. Ich habe irgendwann auch Opiate genommen. Ich wusste, wenn nichts mehr hilft, aber die helfen. Ich wusste auch, was mich zum Beispiel müde macht. Also wenn man dann Susi Buscopan nimmt oder so, von sowas kann ich total schnell schlafen. Das ist natürlich, das hilft einem nicht, wenn man gerade unterwegs ist, aber es hilft zumindest gegen die Schmerzen, weil ich dann weiß, dann schlafe ich und ich krieg's nicht mehr mit. Also ich hatte immer irgendwie einen Ausweg. Mein Partner mich unterstützt. Ja, es gab Zeiten, in denen wollte ich halt tatsächlich ohne ihn auch nirgendwo hingehen. Aber er hat das halt auch mitgemacht. Das muss man halt auch sehen. Also er hat mich dann unterstützt und ich wusste, ich werde heute nicht nach Hause fahren müssen, wenn ich nicht kann. Oder er hat dann gesagt, er holt mich überall ab und wir lassen das Auto stehen, ist egal. Weil es ja dann noch Momente gab, in denen ich dann selber kein Auto mehr fahren wollte, weil ich mir das selbst nicht mehr zugetraut habe. Weil ich dann eben Angst hatte, dass ich dann irgendwie einen Kreislaufkollaps bekomme oder ähnliches.
Ja, da macht das Umfeld sehr viel aus, ne? Das ist natürlich sehr wertvoll, wenn das da unterstützt. Nicht immer selbstverständlich. Wie ist das denn, wenn wir Patientinnen bei uns in der Klinik haben? Ich meine, bei Krebsdiagnosen wird ja direkt eine psychosoziale Beratung meistens irgendwie mit ins Boot geholt. Ist das bei Endometriose auch schon Standard oder empfiehlt man das einfach Patientinnen dann in dem Fall?
Also wir empfehlen eigentlich allen Patientinnen, die einen relevanten Leidensdruck haben von der Endometriose, und das sind natürlich die meisten, empfehlen wir auch eine multimodale Schmerztherapie oder eben eine Vorstellung in der Schmerzambulanz. Und das ist ein Ansatz, eben diese multimodale Schmerztherapie impliziert schon, dass da eben auch entsprechende psychische, psychosoziale, psychosomatische Faktoren eine wichtige Rolle spielen und das mit in den Blick genommen wird und dann eben auch natürlich weiter geschaut werden kann, ist das was noch stärker in der Tiefe eben auch behandelt werden sollte in Form von einer Psychotherapie oder wo eine Psychotherapie unterstützend wirken kann. Denn es ist natürlich so, dass diese langjährigen Schmerzen sind natürlich auch eine psychische Wunde, die da mit der Zeit irgendwie immer tiefer wird, wenn man da eben noch auf sich alleine gestellt ist oder keine wirksame Behandlung gefunden hat bisher. Und dem wird eben dadurch Rechnung getragen, dass diese multimodale Schmerztherapie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist in der Behandlung von den Endometriose-Patientinnen.
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden über das Thema. Ich habe auch noch theoretisch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir müssen langsam mal Richtung Ende kommen. Bevor wir noch zu den Fragen aus unserer Community kommen, die auch sehr zahlreich sind, würde ich gerne noch mal wissen, sowohl von dir, Anja, aber auch von Ihnen, Herrn Schäfkin, was ist so der Wunsch so ein bisschen, vielleicht an die Gesellschaft, ans Umfeld, an Menschen, die auch Gott sei Dank vielleicht nicht betroffen sind zum Thema Endometriose. Anja, was würdest du dir wünschen, was so ein bisschen mehr vielleicht ankommt bei allen zu dem Thema? Oder was hättest du dir auch gewünscht, wie vielleicht der Umgang ist, nicht vor deinem persönlichen Umfeld, was ja Gott sei Dank sehr verständnisvoll war, aber so von auch ärztlicherseits, gesellschaftlicherseits, wie mit dem Thema Endometriose umgegangen wird.
Ich glaube, dass es wichtig für unsere Gesellschaft ist, zu lernen, dass wir Erkrankungen, die wir nicht sehen können, trotzdem ernst nehmen müssen. Dazu gehört ja die Endometriose, aber auch alles, was so mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Auch diese Leute werden ja oft genug nicht ernst genommen. Dass, wenn jemand wiederholt Beschwerden äußert und sich sicher ist, dass etwas nicht stimmt, dass man diese Person irgendwo auch ernst nimmt. Und ich weiß, dass unser Gesundheitssystem das aber leider oft genug einfach nicht hergibt. Dass auch wenn Ärzte wollen würden, dass sie oft einfach gar keine Chance haben, weil einfach die Zeit dafür auch fehlt oder auch das Wissen. Und was man ihnen ja nun auch nicht ankreiden kann immer, weil, naja, wer soll denn auch bitte alles und jeden kennen? Und das würde ich mir einfach irgendwie wünschen, dass wir mehr Verständnis für verschiedene Leute aufbringen und Menschen auch einfach dann erstmal zuhören, bevor wir sie verurteilen.
Und was würdest du Betroffenen auf den Weg geben? Also wenn jetzt vielleicht eine junge Frau zuhört oder auch eine Frau schon, die auch sich mit dem Thema Kinderwunsch beschäftigt, was würdest du Betroffenen gerne mitgeben, wenn du nochmal mit dir selbst vielleicht auch reden könntest in der Zeit, als das bei dir aufkam?
Also erstmal würde ich mir selber auch gerne sagen, bleib dabei, du hast schon so viel durchgestanden, du hast schon so viele Jahre gelitten, jetzt schaffst du es auch noch ein bisschen weiter und dann hast du dich irgendwann rausgekämpft. Irgendwann hat man es vielleicht auch, ich hoffe für alle, dass sie es irgendwann mal geschafft haben. Und jeder sollte auf sein Bauchgefühl hören. Wenn der Bauch sagt, und genau das ist ja bei Endometriose auch der wichtigste Teil, irgendwas stimmt hier nicht, dann stimmt auch wirklich etwas nicht. Und wir müssen unser eigener Anwalt werden und der Profi für unsere eigene Krankheit werden. So haben wir auch die Chance, anderen, die eben nicht so viel Ahnung haben, zu erklären, dass es gerade ein Problem gibt und vielleicht auch woran es gerade vielleicht auch liegen kann, sodass man dann gezielt eine Unterstützung bekommt, die wirklich speziell auf diese eine Sache dann auch abzielt.
Herr Schäfgen, was würden Sie Betroffenen denn mitgeben aus ärztlicher Perspektive, die vielleicht gerade das hören und sich unsicher sind, habe ich eine Endometriose oder nicht, was sollte ich tun?
Also ich würde alle Frauen dazu ermutigen wollen, dass sie offen darüber sprechen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil leider eben alles, was mit Frauengesundheit im Allgemeinen und Menstruationen im Spezifischen zu tun hat, leider eben immer noch sehr stark tabuisiert ist und das erst langsam sich wandelt. Trotzdem würde ich alle dazu ermutigen, dass sie eben Menschen finden, mit denen sie da eben offen drüber sprechen können. Das können vielleicht im allerersten Schritt niederschwellig Angehörige, Freundinnen, Freunde sein, denen man sich anvertraut, aber dann eben auch den Schritt zu gehen, auch ganz konkret das eben bei ärztlichen Kontakten anzusprechen, dass man eben die Vermutung hat, dass man vielleicht an einer Endometriose leiden könnte und hier dann auch, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht ernst genommen wurde oder vielleicht auch einfach nicht mit der notwendigen Kompetenz angeschaut wurde, dass man dann auch hartnäckig bleibt, bis man das Gefühl hat, dass man tatsächlich mit seinen Beschwerden auf offene Ohren getroffen ist und das Ganze entsprechend auch wirklich fachkundig irgendwie abgeklärt wurde. Und ich denke, das ist wirklich der allerwichtigste Schritt, dass man irgendwie das Gefühl gewinnt, dass man eben nicht alleine gelassen ist mit den Beschwerden und nicht irgendwelche abnormen oder verrückten Beschwerden hat, die man sich einbildet, wie einem vielleicht manche Leute suggerieren wollen, sondern dass man tatsächlich eben das Gefühl hat, dass hier das wirklich fundiert abgeklärt wurde. Und das ist etwas, wo ich eben die Patientinnen zu ermutigen möchte, dass sie tatsächlich sich Hilfe holen und einen Ort suchen, wo sie sich gut betreut fühlen.
Dass das Thema so viele ja interessiert, haben wir auch gemerkt an den Fragen, die uns noch erreicht haben. Das machen wir jetzt nochmal schnell zum Ende, damit natürlich auch alle, die uns geschrieben haben, noch ihre Antwort bekommen. Da würde ich jetzt nochmal an Sie die Fragen richten, Herr Schäfgen.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Und zwar, eine unserer Fragen, die uns erreicht hat, ist Endometriose und Steißbeinschmerzen. Gibt es da einen Zusammenhang?
Das gibt es manchmal. Also Endometriose-Schmerzen können in alle möglichen Körperregionen ausstrahlen oder auch an allen möglichen Körperregionen sitzen. Und da gehört schon das Steißbein zu den Lokalisationen dazu, wo das gar nicht so selten ist.
Bei einer Entfernung der Gebärmutter ist dann quasi die Heilung der Endometriose möglich? Also gleich Gebärmutter ist weg, gleich Endometriose weg. Ist das ein Zusammenhang?
Nein, leider nicht. Also die Entfernung der Gebärmutter kann manchmal zu einer Beschwerdebesserung führen, wenn die Endometriose primär die Gebärmutter befällt. Dann kann die Entfernung der Gebärmutter in manchen Fällen helfen, in anderen leider auch nicht. Wenn aber die Endometriose primär an anderen Stellen des Bauchraums lokalisiert ist, wie zum Beispiel die Eierstöcke als häufige Lokalisationsform, dann würde wahrscheinlich auch die Entfernung der Gebärmutter keine Besserung bringen.
Wir hatten das Thema vorhin schon Wechseljahre. Wenn die Endometriose in den Wechseljahren noch sein sollte, wir haben ja gerade gehört, kann passieren, sind die Therapiemöglichkeiten dann ähnlich zu vor den Wechseljahren oder gibt es da nochmal andere Therapiemöglichkeiten in den Wechseljahren?
Das ist im Wesentlichen vergleichbar. Könnte sein, dass vielleicht in den Wechseljahren dann tatsächlich sogar stärker noch alternative Therapien in den Vordergrund rücken oder symptomatische Therapien, weil man vielleicht nicht mehr so die Sorge hat, dass das Ganze, wenn man jetzt keine Hormontherapie hat, so richtig stark progredient ist. Aber im Wesentlichen sind die Grundsäulen der Therapie ähnlich.
Dann haben wir noch die Frage gekriegt, was wir am UKM denn dafür tun, für die Endometriose zu forschen. Also wie ist das am UKM? Forschen wir an Endometriose, Diagnostik, Behandlung etc.?
Ja, wir forschen tatsächlich sehr viel auf verschiedenen Ebenen. Ich war jetzt gerade am Donnerstag und Freitag beim Kongress der Europäischen Endometriose-Gesellschaft und da haben wir auch Forschungsergebnisse von uns präsentiert. Vielleicht kann ich ein konkretes Beispiel nennen. Wir beteiligen uns zum Beispiel als eines von drei Zentren an der Step-Up-Studie. Das ist eine Studie, die wir hier gemeinsam mit der Abteilung für Schmerzmedizin machen, unter Leitung von Professor Pogatzki-Zahn. Und das ist eine Studie, wo es darum geht, eben zu verstehen, warum manche Patientinnen mit relativ wenig augenscheinlichem Endometriosebefall sehr, sehr starke Beschwerden haben können. Und bei anderen ist es vielleicht umgekehrt. Und das ist eine Studie, wo wir, die wir den meisten Patientinnen anbieten, die bei uns operiert werden. Und da arbeiten wir mit Kollegen zusammen im Clemens Hospital hier in Münster und in der Charité in Berlin. Und dann gibt es noch das grundlagenwissenschaftliche Labor der Frauenklinik unter Leitung von Professor Martin Götte, die eben tatsächlich wirklich auf Zellebene anfangen zu versuchen, eben die Prozesse der Endometriose zu verstehen und wirklich zu schauen, was ganz genau auf der Ebene der kleinsten Teilchen im Körper sozusagen bei Endometriose-Patientinnen anders ist als bei anderen Frauen und wie man eben entsprechend das Ganze auch behandeln kann. Da sind wir tatsächlich sehr aktiv auch in der Forschung.
Können wir gerne nochmal was verlinken in den Shownotes, denn auch zu der Studie war nämlich letztens noch ein Video zu der Step-Up-Studie, können wir gerne verlinken in den Shownotes, falls ihr da nochmal genauer reingucken wollt. Letzte Frage aus der Community, haben wir jetzt gar nicht so groß angerissen, vielleicht nochmal kurz in einem Satz erklären, Adenomyose, was das ist im Vergleich zu Endometriose und was kommt denn häufiger vor?
Also die Adenomyose ist letztlich eine Sonderform vielleicht der Endometriose und beschreibt, dass einfach die, jetzt vereinfacht gesagt, dass die Gebärmutter selber auch durch Endometriose durchsetzt ist, dass also nicht nur in der Gebärmutterschleimhaut, in der Gebärmutterhöhle, wo die eigentlich hingehört, sondern auch in der Muskulatur der Gebärmutter endometrioseartige Zellen vorkommen. Das bezeichnen wir insgesamt als Adenomyose. Und das macht dann so oft einen so etwas unregelmäßigen, knotig verformten Uterus mit der Zeit und kann eben auch mit starken Schmerzen einhergehen und leider eben auch teilweise die Fertilität, also die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, verringern. Und das ist eine häufige Begleiterscheinung oder ja, ist ein häufiger Befund bei einer Endometriose. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, was häufiger ist und was seltener ist, weil die häufig auch miteinander Hand in Hand gehen und es da eben auch große Überschneidungen gibt.
Vielen Dank. Sehr gut, dann haben wir die Fragen auch noch abgeklärt und sind damit jetzt auch am Ende dieser, glaube ich, etwas längeren Folge. Aber ich glaube, das war auch nötig, denn wir haben doch sehr viel zu besprechen gehabt. Wir sehen also, wir sind auf einem guten Weg, was Endometriose, Diagnostik, Forschung, Behandlung angeht. Aber da ist noch einiges zu tun, um Betroffenen auch eine schnelle Hilfe zu ermöglichen. Vielen Dank an meine beiden heutigen Gäste für die wirklich guten und auch sehr persönlichen Einblicke, besonders natürlich an dich, Anja, dass du so offen über auch deinen Weg gesprochen hast und wie es dir damit geht. Ganz lieben Dank. Ich klinke mich jetzt dafür bei der nächsten Folge dann mal ausnahmsweise aus und Anja, also meine Anja, übernimmt dann wieder. Wir bleiben bei den Frauenthemen im Sommer und beschäftigen uns dann mit der Zeit nach der Schwangerschaft, Periode und Co., haben wir vorhin auch schon kurz mal angerissen, den Wechseljahren. Das ist zwar ein Thema, was ja grundsätzlich alle Frauen betrifft, in der Gesellschaft aber auch irgendwie immer trotzdem noch nicht wirklich viel diskutiert wird, obwohl die Auswirkungen für viele Frauen sehr einschränkend und belastet sein können. Was bei den Wechseljahren im Körper passiert, wie man Symptome therapieren kann, das erzählt uns dann Seniorprofessor Ludwig Kiesel, der sich schon sehr lange mit dem Thema aus medizinischer Sicht beschäftigt. Schaltet also auch dann gerne wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund, abonniert den Podcast und lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.